Hallo und willkommen zu unserer heutigen Geschichtsreise. Ich bin Lukas und bei mir ist Sophie, Historiker und Experte für europäische Geschichte. Sophie, lass uns eintauchen in die turbulenten Zeiten vor dem Dreißigjährigen Krieg.
Hallo Lukas. In der Tat, die Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg war geprägt von enormen Spannungen. Europa war ein regelrechtes Pulverfass. Stell dir vor, Anfang des 17. Jahrhunderts waren die religiösen Fronten zwischen Katholiken und Protestanten überall sehr verhärtet. Diese Spaltung war nicht nur eine religiöse, sondern auch eine politische Frage, die das gesamte Heilige Römische Reich erfasste.
Das klingt schon ziemlich explosiv. Aber was hat diese Spannungen verursacht?
Klar, das ist eine spannende Frage. Im Kern ging es um Macht und Einfluss. Die katholischen Habsburger versuchten, ihre Vormachtstellung im Heiligen Römischen Reich zu behaupten und auszuweiten. Auf der anderen Seite standen die protestantischen Fürsten, die ihre Autonomie und Rechte verteidigen wollten. Besonders die Wittelsbacher, die ebenfalls eine einflussreiche Dynastie waren, spielten eine zentrale Rolle in diesem Machtkampf. Aber es war nicht nur ein Dynastiekonflikt, es war ein vielschichtiges europäisches Phänomen.
Klingt nach einem ziemlich komplizierten Geflecht. Gab es ein bestimmtes Ereignis, das diese Spannungen entfesselte?
Ja, ganz genau. Ein Ereignis, das oft als der Auslöser des Dreißigjährigen Krieges angesehen wird, ist der berühmte Prager Fenstersturz von 1618. Stell dir vor, zwei kaiserliche Statthalter der Habsburger wurden während eines Streits aus einem Fenster der Prager Burg geworfen. Sie überlebten den Sturz zwar, aber dieser Akt der Gewalt war symbolisch enorm aufgeladen. Man sieht darin den Funken, der das Pulverfass zum Explodieren brachte und letztlich zum Ausbruch des Krieges führte.
Wow, das klingt dramatisch. Was löste dieser Fenstersturz konkret aus?
Dieser Moment war der Auftakt zu einer Kette von Ereignissen, die zum Krieg führten. Die protestantischen Fürsten sahen darin einen Angriff auf ihre Freiheiten und begannen, ihre Verteidigung zu organisieren. Gleichzeitig reagierten die Habsburger mit militärischer Stärke, um ihre Autorität zu sichern. Dieser Machtkampf war sozusagen die Zündschnur, die den Konflikt auf die gesamte europäische Bühne brachte, denn bald zogen auch andere Mächte wie Frankreich, Schweden und Spanien in den Krieg.
Sophie, das klingt nach einer wirklich angespannten Lage. Aber vielleicht kannst du noch erklären, wie die religiösen Spannungen genau in diese politischen Konflikte mündeten?
Gerne, Lukas. Die Reformation hatte eine Spaltung in Europa bewirkt, die mehr war als nur eine Frage des Glaubens. Sie hatte wirtschaftliche, soziale und politische Dimensionen. Protestanten hielten an der Idee der Souveränität der Fürsten fest, während Katholiken für eine zentralisierte Machtstruktur unter der Führung der Habsburger plädierten. Diese unterschiedliche Sichtweise führte zu Misstrauen und offenen Konflikten in den verschiedenen Fürstentümern des Reiches.
Wie haben die Habsburger versucht, ihre Macht zu sichern?
Die Habsburger setzten auf eine Politik der Rekatholisierung und versuchten, ihre Position durch Heiratsallianzen und militärische Präsenz zu stärken. Sie wollten einen katholischen Block bilden, um die protestantischen Bestrebungen zu unterdrücken. Doch diese Strategie stieß auf heftigen Widerstand. Die Spannungen zwischen den beiden Konfessionen waren so stark, dass selbst kleinste Auslöser extreme Reaktionen hervorrufen konnten.
Das klingt sehr fragil. Sophie, was war die Rolle der anderen europäischen Mächte in diesem Szenario?
Die Lage im Heiligen Römischen Reich war für viele Mächte von Interesse. Frankreich war besorgt über eine zu starke Habsburger-Dominanz. Schweden und Dänemark hatten dynastische und strategische Interessen im Norden und Spanien unterstützte die Habsburger aus verwandtschaftlichen und katholischen Solidaritätsgründen. Diese internationalen Verstrickungen machten den Konflikt zu einem europäischen Krieg, der weit über die religiösen Dispute hinausging.
Das klingt nach einem wirklich explosiven Gemisch von Interessen. Sophie, was war letztlich die Folge dieses Machtspiels?
Die Spannungen eskalierten schließlich zu einem blutigen Krieg, der 30 Jahre dauern sollte. Ein Krieg, der Städte verwüstete, Bevölkerungen dezimierte und Europa veränderte. Die Zündschnur war gelegt und mit dem Fenstersturz wurde der Startschuss für eine der verheerendsten Konflikte der europäischen Geschichte gegeben.
Und damit liegen die Karten auf dem Tisch. Die nächsten Schritte der Eskalation führen uns direkt in den Dreißigjährigen Krieg. Sophie, wie entwickelte sich der Krieg aus diesen Spannungen heraus? Sophie, der Dreißigjährige Krieg war ja eines der verheerendsten Ereignisse der europäischen Geschichte. Wie ging das denn überhaupt los?
Ja, Lukas, der Krieg brach offiziell 1618 aus und das Ganze begann in Böhmen. Dort gab es einen ganz spezifischen Auslöser. den Prager Fenstersturz, bei dem protestantische Adlige einige kaiserliche Beamte aus dem Fenster der Prager Burg warfen. Das war eine krasse Provokation gegen den katholischen Kaiser Ferdinand. Der zweite dieser Vorfall führte dann direkt zu militärischen Auseinandersetzungen, zuerst in Böhmen und bald auch in Sachsen.
Das klingt ja schon ziemlich dramatisch. Und wie haben sich die unterschiedlichen Mächte da dann eingemischt?
Nun, der Konflikt zog schnell weitere Länder an. In erster Linie Schweden, das unter König Gustav II. Adolf eine bedeutende Rolle spielte. Die Schweden sahen darin eine Gelegenheit, ihren Einfluss im Ostseeraum zu stärken. Dann gab es da noch Frankreich, das unter Kardinal Richelieu, obwohl katholisch, die Habsburger schwächen wollte, um die eigene Machtstellung zu verbessern. Es war ein richtiges geopolitisches Schachspiel, bei dem die Religion oft nur ein Vorwand war.
Aber die Religion spielte doch eine große Rolle, oder? Warum war das so wichtig?
Absolut. Die religiösen Spannungen zwischen Katholiken und Protestanten waren ein zentraler Faktor. Europa war damals ziemlich gespalten. Man muss sich vorstellen, dass es nicht nur um politische Macht ging, sondern auch um die Frage, welche Religion in den verschiedenen Territorien dominieren würde. Viele Herrscher fühlten sich quasi verpflichtet, den Glauben in ihren Ländern zu verteidigen oder zu fördern. Das machte die Sache noch komplizierter und emotional aufgeladener.
Stell ich mir echt schwer vor, da die richtigen Loyalitäten zu finden.
Ja, und das führte zu einer Vielzahl von Allianzen und Feindschaften. Stell dir vor, es war wie ein riesiges Puzzle, bei dem jede Macht versuchte, die besten Verbündeten zu haben, um die eigene Position zu stärken. Die Habsburger und ihre katholischen Verbündeten versuchten, die Protestanten in die Knie zu zwingen. Aber die protestantischen Führer, unterstützt von Mächten wie Schweden und den Niederlanden, wehrten sich hartnäckig.
Welche Schlacht würdest du als entscheidend bezeichnen, so früh im Krieg?
Da kommt einem die Schlacht am Weißen Berg 1620 direkt in den Sinn. Das war eine der ersten großen militärischen Konfrontationen und ein schwerer Schlag für die protestantischen Truppen. Die katholische Seite unter den Habsburgern konnte durch diesen Sieg ihren Einfluss erheblich ausweiten. Dieser Verlust führte dazu, dass Böhmen praktisch unter die Kontrolle der Habsburger fiel, was die gesamte protestantische Sache in Mitteleuropa schwächte.
Das muss ein ziemlicher Schock für die Protestanten gewesen sein.
Absolut, Lukas. Dieser Verlust hatte weitreichende Konsequenzen. Die protestantischen Fürsten erkannten, dass sie stärker zusammenarbeiten mussten, um eine Chance zu haben. Es war auch ein Weckruf für andere Mächte wie Schweden und die Niederlande, noch entschlossener in den Konflikt einzugreifen. Und natürlich wuchs die Sorge in Frankreich, dass die Habsburger zu mächtig werden könnten.
War das der Punkt, an dem der Krieg sich wirklich über ganz Europa ausbreitete?
Genau, nach der Schlacht am Weißen Berg wurde der Krieg immer mehr zu einem gesamteuropäischen Konflikt. Überall bildeten sich neue Fronten und die Schrecken des Krieges breiteten sich wie ein Lauffeuer aus. Die Grausamkeit und das Ausmaß der Zerstörung waren enorm und niemand blieb wirklich unberührt. Städte wurden geplündert, Dörfer niedergebrannt und die Bevölkerung litt unvorstellbar. Es schien kein Ende zu nehmen.
Ich kann mir vorstellen, dass sich das schrecklich angefühlt haben muss. Wie haben die Menschen damals darauf reagiert, dass der Krieg überall hin ausgriff? Sophie, wir haben jetzt viel über die Schlachten und die militärische Strategie gesprochen. Aber was ist eigentlich mit den Menschen, die zwischen diesen Fronten gelebt haben? Wie hat der Krieg ihr tägliches Leben beeinflusst?
Das ist eine wirklich ernüchternde Frage, Lukas. Die Zivilbevölkerung litt enorm unter den Auswirkungen des Krieges. Stell dir vor, du bist eine einfache Bäuerin in einem kleinen sächsischen Dorf und plötzlich marschieren Soldaten durch deine Straßen. Diese Soldaten nehmen nicht nur das wenige Essen mit, das du hast, sondern sie bringen auch Krankheiten mit sich. Typhus und die Pest breiteten sich oft dort aus, wo die Truppen lagerten. Ganze Dörfer wurden dadurch ausgelöscht.
Das klingt wirklich schrecklich. Aber lass uns mal über die Zwangsrekrutierung sprechen. Wurden viele Männer einfach von ihren Familien weggenommen?
Ja, das war eine harte Realität. Viele Männer, junge wie alte, wurden gezwungen, sich den Armeen anzuschließen. Meistens bedeutete das, dass die restlichen Familienmitglieder ohne den Haupternährer auskommen mussten, was die Lebensumstände noch verschlechterte. Ich habe Berichte gelesen, in denen ganze Dörfer quasi von ihren Männern entblößt wurden. Frauen und Kinder blieben allein zurück, oft schutzlos und ohne ausreichende Versorgung.
Wie haben die Menschen das überstanden? Gibt es da Geschichten oder Berichte von Zeitzeugen?
Ja, es gibt erschütternde Berichte. Eine Witwe aus Sachsen hat erzählt, wie sie nachts die Tränen ihrer Kinder hörte, die vor Hunger weinten. Sie hatte nichts, um sie zu beruhigen. Und all das, während die Soldaten durch ihr Dorf marschierten und das wenige, was sie noch hatte, plünderten. Viele Familien mussten fliehen und wurden zu Flüchtlingen in ihrem eigenen Land, ständig auf der Suche nach Schutz und Nahrung.
Das muss eine unglaublich traumatische Erfahrung gewesen sein. Ich kann mir kaum vorstellen, wie verzweifelt die Menschen gewesen sein müssen.
Absolut, Lukas. Die Zerstörung war allgegenwärtig. Ganze Städte und Dörfer wurden niedergebrannt. Doch nicht nur das. Mit den verbrannten Häusern gingen auch die Lebensgrundlagen verloren. Die Felder, auf denen die Menschen zum Überleben angewiesen waren, wurden zertrampelt oder verbrannt. In einigen Regionen wurde die Landschaft so verwüstet, dass es Jahre dauerte, sich davon zu erholen.
Die Vorstellung, alles zu verlieren, was man hat, ist wirklich erschreckend. Wurde das Elend irgendwo dokumentiert?
Ja, einige Berichte von Zeitzeugen sind erhalten geblieben. Briefe, Tagebucheinträge und offizielle Dokumente geben uns heute einen Einblick in das Ausmaß des Leids. Da ist zum Beispiel das Tagebuch eines Pfarrers, der über die Not in seiner Gemeinde schrieb. Er beschrieb die leeren Kirchenbänke, weil so viele durch Seuchen gestorben waren oder geflohen sind.
Menschen von der Kanzel aus zuzusehen, wie sie weniger werden, muss bedrückend gewesen sein. Gab es denn Regionen, die besonders stark betroffen waren?
Besonders stark betroffen war der deutsche Raum, wo der Krieg besonders intensiv tobte. Angesichts der geografischen Lage war es kaum möglich, sich den Fronten zu entziehen. Einige der größten Städte, aber auch viele kleine Dörfer, wurden durch den Konflikt schwer in Mitleidenschaft gezogen. Das führte zu ständiger Angst und einem unaufhörlichen Gefühl der Unsicherheit unter den Menschen.
Wenn ich das so höre, frage ich mich, wie die Menschen das psychisch ausgehalten haben. Musste nicht irgendwo auch ein Gefühl der Resignation eingesetzt haben?
Ja, Resignation und Verzweiflung waren weit verbreitet. Doch gerade in solchen Zeiten entwickelten viele auch eine bemerkenswerte Widerstandskraft. Diese Notsituationen führten manchmal dazu, dass Gemeinschaften enger zusammenrückten. Trotzdem blieb die ständige Bedrohung durch Hunger, Krankheit und Gewalt allgegenwärtig und ließ kaum Raum für Hoffnung.
Man kann wirklich nur staunen, wie die Menschen das überlebt haben. Aber Sophie, was passierte eigentlich während all dieses Chaos auf diplomatischer Ebene? Versuchte jemand, auf die Situation der Zivilbevölkerung einzuwirken?
Das ist eine spannende Frage, Lukas. Während der Krieg tobte und die Zivilbevölkerung litt, liefen parallel komplexe diplomatische Verhandlungen. In vielen Fällen war den Herrschenden durchaus bewusst, wie groß das Leid der Bevölkerung war. Aber die politischen Interessen waren oft vorrangig. Darauf sollten wir im nächsten Teil genauer eingehen.
Gut, dann freue ich mich darauf, mehr über die diplomatischen Machenschaften zu erfahren. Ich bin gespannt, wie das alles zusammenhängt. Sophie, wir haben jetzt über die Hintergründe des Krieges gesprochen. Aber was war eigentlich der Wendepunkt, der den Verlauf verändert hat? Warum war die Schlacht von Lützen so entscheidend?
Das ist eine gute Frage, Lukas. Die schwedische Intervention unter Gustav II. Adolf war wirklich ein Wendepunkt. Stell dir vor, dieser schwedische König marschierte mit einer modernen Armee durch Deutschland und brachte die katholischen Truppen in Bedrängnis. Gustav II. Adolf war ein brillanter Stratege und hatte schon viele Erfolge gefeiert.
Was machte seine Strategie so besonders?
Gustav II. Adolf revolutionierte die Kriegsführung, indem er leichtere, beweglichere Truppen einsetzte und das Zusammenspiel von Infanterie, Kavallerie und Artillerie perfektionierte. Er war dafür bekannt, direkt an der Front zu kämpfen, was seine Männer sehr motivierte. Aber dann kam es zur Schlacht von Lützen im Jahr 1632 und da sollte sich das Blatt wenden.
Was passierte bei dieser Schlacht?
Die Schlacht von Lützen war ein sehr heftiges Gefecht. Es war neblig und das führte zu Chaos auf dem Schlachtfeld. Trotz anfänglicher Erfolge der Schweden wurde Gustav II. Adolf während des Kampfes tödlich verwundet. Sein Tod war ein schwerer Schlag für die schwedische Armee und die protestantische Sache. Viele sahen ihn als das Ende einer Ära für die schwedische Macht.
Wow, das muss ein Schock gewesen sein. Welche Folgen hatte sein Tod für Schweden und den Krieg insgesamt?
Ja, absolut. Sein Tod hinterließ ein Machtvakuum. Schweden war nicht mehr die strahlende Führungsmacht und die protestantischen Kräfte mussten sich neu organisieren. Es führte zu einer Phase der Unsicherheit und Umstrukturierung. Interessanterweise spielten Frauen im Krieg auch eine bedeutende Rolle. Viele von ihnen arbeiteten als Krankenschwestern oder unterstützten die Truppen auf andere Weise.
Das klingt nach einer schwierigen Zeit, nicht nur für die Soldaten, sondern auch für alle anderen Beteiligten. Wie beeinflusste der Krieg die anderen Länder Europas?
Der Krieg hatte enorme Auswirkungen auf die gesamte europäische Ordnung. Viele Länder wurden hineingezogen und es kam zu einem regelrechten Machtkampf, bei dem jeder versuchte, seine eigenen Interessen durchzusetzen. Diese Konflikte destabilisierten die Region über Jahre hinweg, Politische Allianzen und Feindschaften wechselten ständig, was die Lage noch komplizierter machte.
Das klingt wirklich chaotisch, Sophie. Gab es andere langfristige Folgen des Krieges, die wir heute noch spüren?
Tja, der 30-jährige Krieg führte zu einem riesigen Umbruch in der europäischen Geschichte. Er veränderte die politische Landkarte Europas nachhaltig. Und es war einer der ersten großen Konflikte, bei dem der Gedanke an nationale Souveränität und das Gleichgewicht der Mächte an Bedeutung gewann. Es war der Beginn einer neuen Ära in der internationalen Diplomatie.
Und all das durch einen einzigen Wendepunkt in der Schlacht von Lützen? Unglaublich, wie viel Einfluss ein einzelnes Ereignis haben kann.
Ja, Lukas, so ist es oft in der Geschichte. Kleine Auslöser können zu gewaltigen Veränderungen führen. Und in diesem Fall markierte der Tod von Gustav II. Adolf den Beginn eines ungewissen Ausgangs des Krieges.
Wie endet ein solcher Konflikt am Ende? Wir wissen ja, dass der Krieg irgendwann ein Ende fand.
Die Wendepunkte des Krieges, wie der Tod von Gustav II. Adolf, führten schließlich zu diplomatischen Bemühungen, den Konflikt zu beenden. Wir werden später sehen, wie der Westfälische Friede schließlich den Krieg beendete und die europäische Ordnung neu definierte.
Alles klar. Dann bin ich gespannt darauf, wie dieser Frieden zustande kam. Was mussten die Beteiligten opfern, um zu einem Ende zu gelangen?
Das war ein komplexer Prozess mit vielen Verhandlungen. Aber darüber sprechen wir im nächsten Abschnitt ausführlich. Es war ein langer Weg, aber er war entscheidend für die zukünftige Stabilität Europas.
Vielen Dank, Sophie. Ich freue mich schon darauf, mehr darüber zu erfahren. Es ist faszinierend, wie diese Ereignisse die Geschichte geprägt haben.
Gerne, Lukas. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken, vor allem wie die Konflikte letztlich gelöst wurden und welche Lektionen wir daraus ziehen können.
Also Sophie, nachdem wir nun einiges über den Krieg selbst gehört haben, lass uns darüber sprechen, wie er endete. Der Westfälische Frieden war ja wohl der Schlüssel dazu, oder?
Ja, Lukas. Der Westfälische Frieden von 1648 war tatsächlich der entscheidende Wendepunkt. Stell dir vor, nach Jahrzehnten des Krieges versammelten sich in Münster und Osnabrück Vertreter zahlreicher europäischer Mächte, um endlich Frieden zu schließen. Es war ein monumental wichtiger Moment.
Klingt nach einer riesigen Aufgabe. Was genau stand denn alles auf dem Spiel bei diesen Verhandlungen?
Es ging um vieles, Lukas. Die Delegierten verhandelten nicht nur das Ende der Feindseligkeiten, sondern auch die Neugestaltung Europas. Die Souveränität der Staaten wurde anerkannt, was bedeutete, dass jede Nation das Recht hatte, über ihre inneren Angelegenheiten zu entscheiden, ohne dass andere Mächte sich einmischten. Das war damals revolutionär.
Das klingt wirklich bahnbrechend. Und wie sah das mit den Territorien aus?
Ein zentraler Punkt der Verhandlungen war die Aufteilung von Territorien. Schweden erhielt Gebiete im heutigen Deutschland, Frankreich bekam das Elsass und die Schweiz wurde de facto unabhängig. Auch wenn das komplex klingt, dieser territoriale Ausgleich sollte langfristig Stabilität bringen.
Ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach war, all das zu erreichen. Welche Rolle spielte dabei die Religion?
Die religiöse Frage war enorm wichtig. Der Frieden brachte eine wichtige Änderung. Er garantierte Religionsfreiheit für Katholiken, Lutheraner und Calvinisten in den deutschen Gebieten. Das war eine bedeutende Neuerung, die den Konflikten aufgrund religiöser Differenzen entgegenwirken sollte.
Das war also ein Versuch, die religiösen Spannungen in Europa zu entschärfen?
Genau. Und es hat dazu beigetragen, dass sich die Lage in Europa stabilisierte. Diese Vereinbarungen sorgten dafür, dass die religiöse Vielfalt anerkannt wurde und trugen dazu bei, künftige Konflikte zu vermeiden. Der Westfälische Frieden setzte damit einen neuen Standard für internationale Verträge.
Du hast gesagt, der Frieden war ein Vorbild für zukünftige Verträge. Wie hat er das internationale Recht beeinflusst?
Er war ein Meilenstein, Lukas. Vor allem, weil er die Idee der Gleichberechtigung von Nationen einführte und die Diplomatie als Mittel zur Konfliktlösung festigte. Viele Prinzipien des modernen Völkerrechts, wie die Achtung vor der Souveränität und die Verpflichtung zur Beilegung von Streitigkeiten durch Verhandlungen, haben ihren Ursprung in diesem Frieden.
Das hätte ich nicht erwartet. Der Frieden ist also nicht nur ein Ende, sondern auch ein Anfang?
Ja, das kann man wirklich so sehen. Der Westfälische Frieden war der Beginn eines neuen Kapitels für Europa. Er legte den Grundstein für das, was wir heute als europäisches Staatensystem kennen. Es war ein mutiger Schritt in eine friedlichere Zukunft.
Das ist eine faszinierende Perspektive. Aber was bleibt von diesem Krieg und dem Frieden in der europäischen Geschichte?
Vieles, Lukas. Die langfristige Wirkung des Westfälischen Friedens auf die europäische Politik und Diplomatie kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Aber darüber sollten wir im nächsten Abschnitt noch genauer sprechen.
Sophie, wir haben so viel über die Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges gesprochen. Aber was hat dieser Krieg langfristig mit Europa gemacht?
Lukas, der Dreißigjährige Krieg hat Europa in vielerlei Hinsicht tiefgreifend verändert. Stell dir mal vor, ein Kontinent, der von Kriegen zerrüttet war, musste sich völlig neu erfinden. Eine der größten Veränderungen war die Entstehung moderner Nationalstaaten. Vor dem Krieg waren die Grenzen oft mehr fließend und von den Interessen einzelner Fürsten abhängig. Nach dem Krieg begann sich das Bewusstsein für nationale Grenzen zu schärfen. Die Staaten begannen sich mehr als eigenständige Einheiten zu sehen.
Das klingt nach einem radikalen Wandel. Aber was passierte mit den bestehenden Strukturen wie dem Heiligen Römischen Reich?
Gute Frage, Lukas. Das Heilige Römische Reich wurde durch den Krieg erheblich geschwächt. Vor dem Krieg war es eine komplexe Ansammlung von Territorien unter der Oberhoheit des Kaisers. Aber der Krieg und der Westfälische Friede von 1648 führten dazu, dass es zu einer noch fragmentierteren Einheit wurde. Die Fürsten wurden faktisch souveräner, was die zentrale Macht des Kaisers weiter untergrub. Dieser Prozess legte den Grundstein für die langsame Auflösung des Reiches, die schließlich 1806 mit Napoleons Einfluss endete.
Das klingt ziemlich chaotisch. Aber was bedeutete das für die Menschen, die damals lebten?
Für die Bevölkerung war der Krieg katastrophal. Millionen Menschen starben, nicht nur durch Kämpfe, sondern auch durch Hunger und Seuchen. Wirtschaftlich veränderte sich die Landschaft Europas ebenfalls dramatisch. Ganze Regionen waren verwüstet. Handel und Landwirtschaft litten enorm, was viele Menschen in bittere Armut stürzte. Der Wiederaufbau dauerte Jahrzehnte und zahlreiche Familienschicksale wurden nachhaltig geprägt.
Und kulturell? Hat der Krieg auch die europäische Kultur beeinflusst?
Auf jeden Fall. Der Krieg führte dazu, dass viele Künstler und Intellektuelle neue Wege suchten, ihre Welt zu verstehen. Die Zerstörung und das Leiden wurden in Kunst und Literatur verarbeitet. Auch die Wissenschaft erfuhr einen Wandel. Durch den Wechsel von Macht und Territorien kam es zu einem größeren Austausch von Ideen und Wissen. Das half, die Wissenschaft zu fördern und neue Entdeckungen zu machen.
Es scheint, als hätten wir dem Krieg in gewisser Weise auch Fortschritte zu verdanken. Irgendwie paradox, oder?
Ja, das könnte man so sagen. Es ist, als hätte der Krieg Europa gezwungen, sich selbst zu reflektieren und sich neu zu definieren. Was mich fasziniert ist, wie Historiker erkannt haben, dass der Krieg das Bewusstsein für nationale Identitäten gestärkt hat. Dieses neu entdeckte Bewusstsein führte schließlich zu den modernen Nationalstaaten, die wir heute kennen.
Sophie, denkst du, dass ohne den Dreißigjährigen Krieg Europa heute anders aussehen würde?
Sehr wahrscheinlich, Lukas. Der Krieg hat die politische und soziale Struktur Europas grundlegend verändert. Diese Veränderungen haben den Weg für die europäische Moderne geebnet. Ohne ihn hätten wir vielleicht eine ganz andere Entwicklung gesehen. Aber wer weiß das schon genau? Was wir jedoch sicher sagen können, ist, dass Europa nach dem Krieg nie wieder so war wie zuvor.
Das ist wirklich spannend. Was für ein ergreifender Schluss für eine so dramatische Episode der Geschichte. Sophie, ich danke dir für diese faszinierenden Einblicke.
Es war mir eine Freude, Lukas. Geschichte lebt davon, dass wir sie verstehen und aus ihr lernen. Und der Dreißigjährige Krieg bietet da reichlich Stoff.
Dann auf zu neuen Themen und Geschichtskapiteln. Danke, Sophie, und bis zum nächsten Mal.